Ja, liebe Nahis, hallo. Danke, dass ich hier Gast sein kann im Haus der Lebensfreude und dich interviewen kann. Schon ein paar Jahre her, dass wir ein Interview gemacht haben. Wir haben auch ein Thema, aber erstmal frage ich dich ganz allgemein. Hat sich für dich innerlich was verändert in der letzten Zeit? Passiert da sowas wie Vertiefung oder wie, ja, gibt es da irgendwas zu beschreiben?
Ja, also das, was ich wahrnehmen kann, was sich in der Zeit verändert hat, ist mehr Erdung, mehr Interesse an dem, was wirklich im irdischen Leben passiert und auch ja, auch das, was innerlich aufkommt, auch das zu verwirklichen. Wie zum Beispiel jetzt demnächst auch das Kochbuch erscheint, das aufzuschreiben, sich für die Küche zu interessieren, zu kochen und zu backen. Oder jetzt mit Hund mich, sag ich mal, zu erfahren. Und das, was mir das Leben bietet hier auf der Erde. Also ich suche da nicht etwas Spirituelles, etwas Besonderes, sondern ich erkenne das Spirituelle und das Besondere in dem Alltag und erfreue mich, wenn ich neues Gewürz kennenlerne, wenn ich neue Blume entdecke, die mich begeistert, die ich etwas Neues kreieren kann und sehe da drinne und auch nehme wahr in meinem Körper, dass das, was da geschieht und verwirklicht wird, ja, aus tiefster Ebene der Freude an die Oberfläche kommt. Und da ist kein Verlangen und kein Suchen, um irgendetwas Besonderes nach außen zu bringen. Das Besondere in dem Alltag zu sehen, das ist so das, was ich für mich jetzt erkannt habe, dass der Alltag und das Leben selbst wirklich der Meister sind.
Ihr habt einen jungen Hund hier im Haus, den, ja, der jetzt irgendwie auch erzogen werden muss, also dem was beigebracht werden muss, der sich einfinden muss, mit euch zusammen zu leben. Ist da irgendeine Herausforderung dabei für dich?
Ja. Und die Herausforderung da drinnen liegt, genau die Körpersprache des Hundes zu verstehen. Wenn der Hund so das macht oder das macht und auch das wirklich so zu deuten, dass ich mich in diesem Moment auch so verhalte, dass ich diesem kleinen Hund in dem Moment auch den Schutz geben kann, was er in den jungen Jahren braucht oder ein Wegweiser sein kann. Und das geschieht nicht durch eine Handlung, rationale Handlung, die ich als Mensch vernünftig halte, sondern eher subtil und durch Körpersprache. Und diese Körpersprache, die muss erst erlernt werden und dafür gehen wir im Welpenkurs zum Beispiel jetzt auch, um die Kommunikation zwischen Hunden uns anzuschauen, wie die ist. Und auch das lesen zu können, um in den Alltag das reinzubringen, damit der Hund durch uns auf leichte Weise verstanden werden kann.
Und damit der Hund euch versteht.
Ja, ja. Und das wird immer feiner, immer genauer. Ne?
Ein Hund ist ja kein leeres Blatt, sondern der ist geprägt durch sein Hundsein, ne? Oder ist er auch individuell sehr nach Rasse oder auch nach, ja, eben was es für ein Hund ist, unterschiedlich?
Ja, ja, also es gibt Hütehunde, es gibt Jachthunde, Schutzhunde und unser Hund gehört zu den Hütenhunde. Das heißt, dass der versucht, das, was zu ihm gehört, immer zusammenzuführen. Und wie wir heute das beim Spazierengehen erleben konnten, der Hund läuft von links nach rechts, von rechts nach links und versucht immer, den Rudel so schön zusammenzuführen. Und das ist so seine Aufgabe. Und deswegen ist es auch wichtig, auch diese Kommunikation, wie der Hund da auch das mit sich bringt, auch lesen zu können und nicht den Hund einzustopfen, der kann nicht richtig laufen oder was auch immer, sondern einfach in seine Bewegung zu lassen, damit er das, was als ihm angelegt ist, auch leben kann, auch in diesem kleinen Raum, weil wir keine Schafe sind, die er in dem Moment hütet.
Ist es irgendwie beim Menschen ähnlich? Also der ist ja auch geprägt durch Millionen Jahre Leben, zum Beispiel in einer kleinen Gruppe, die überleben musste. So ein bestimmtes Verhalten ist, da bringt der Mensch genauso Anlagen mit Bezug auf Verhalten?
Ich würde das mit dem Enneagramm etwas vergleichen, dass da bestimmte Typen sind. Da gibt es Image-Typen, Angst-Typen oder Zorn-Typen, die entweder introvertiert sind oder extrovertiert oder zentriert sind und damit auch bestimmte Qualitäten mit sich bringen. Ne? Und auch die schon als Kind anzeigen. Das würde ich damit im weitesten Sinne vergleichen können. Ja.
Aber der Mensch bringt ja auch viele Sachen, die jetzt typisch menschlich sind, mit. Ja. Zum Beispiel eine Katzenmutter wird sich nie um Junges von einer anderen Katze kümmern. Aber der Mensch in der Gruppe, wenn die Mütter irgendwie befreundet sind oder vielleicht sogar noch nicht mal, wenn ein Baby schreit, dann fühlen sich alle angesprochen. Nicht sogar noch nicht mal nur alle Mütter sondern oder alle Frauen, sondern auch die Männer oder die ganzen Leute, die in der Nähe sind, irgendwie dafür zu sorgen und das zu beruhigen oder so. Das scheint doch, ist doch was Menschliches. Ne?
Das scheint Menschliches zu sein, aber auch etwas, was übernommen worden ist. Das ist eine gewisse Sozialisierung in diese, für die Menschen ist, dass die damals auch schon in Urvölkern die Großmütter sich um diese Kinder kümmern, damit das Volk erhalten bleibt. Ne? Das hat etwas mit Erhalten zu tun. Bei so eine Katze überlegt sich nicht, ich muss meine Kätzchen erhalten oder sowas. Wenn sie durchleben und ich das schaffe, geht es. Und wenn eine Mutter zu wenig Milch hat, dann wendet sie sich davon ab. Wir hatten jetzt ein Beispiel gehabt, da erzählte uns die Züchterin, dass der von ihr eine Freundin einfach einen Welpenwurf hatte und die Mutter hat nach 3 Wochen nicht mehr stillen können, also hat sich von dem Welpen total weggedreht und hat das auch nicht mehr gefördert, dass die Welpen kommen. Und weil sie wusste, wenn sie das weitermacht, dass ihr Leben davon abhängt. Ne? Und tatsächlich war das so, dass sie einfach keine Milch mehr hatte, um die Kleinen weiter zu ernähren. Ne?
Ja, aber da kommt eben auch ins Spiel, dass der Mensch sehr stark intellektuelle Fähigkeiten hat. Ne? Der Mensch kann dann überlegen, welche Milch kann man nehmen oder was kann ich, was verträgt das Baby sonst, das ist, der Mensch ist ja eben vom Verstand her ganz anders aufgebaut wie ein Tier, ne? Oder wie die meisten Tiere.
Ja, und das ist ja dem Menschen auch die Möglichkeit gegeben, um sein Wesen zu erhalten, damit das Volk weiter existiert.
Ja, eigentlich passt das ja auch schon zu unserem Thema, nämlich Dienen und Hingabe. Es ist eigentlich ein Grundzug der Lebewesen, sich hinzugeben und zu dienen. Also die Katzenmutter gibt sich ihren Kätzchen hin, in ihrem Muttersein, so gut sie kann. Das ist irgendwie ganz natürlich. Ne? Und eine Menschenmutter macht das für ihre Kinder und in einer anderen Situation machst du das für euren kleinen Hund. Also ist es die Fähigkeit zu dienen und zur Hingabe, ist das sehr unterschiedlich bei verschiedenen Menschen? Ist das, der eine kann malen, der andere nicht? Ist es ähnlich mit Hingabe oder muss man das anders sehen?
Ja, also für mich bedeutet es in Bezug auf den Hund Hingabe oder Dienen. Also in gewisser Weise ist das so, dass dieses Dienen an den Hund selbst darin liegt, dass ich bemüht bin oder auch sehr interessiert bin, diese Körpersprache des Hundes zu verstehen und mit ihm zu kommunizieren. Und nicht mit meinem menschlichen Verstand den Hund zu vermenschlichen, sondern in seine Sprache zu sprechen. Und dafür setze ich etwas ein. Zeit, Geld, damit ich es erlerne, damit ich es mit ihm leichter habe.
Und damit er es leichter mit dir.
Ja, genau das auch. Ne? Und das ist für mich ebenbürtig. Ne? Ich will den Hund nicht verbiegen, ich will seine Qualitäten unterstützen. Und jeder Hund, obwohl er dann, ob jetzt ein Hütehund ist oder ein Jagdhund oder so, bringt ein eigenes Potenzial mit sich, was er so ganz besonders kann und auch abfragt, schon als Welpe. Und wenn man die Signale dieses Hundes frühzeitig erkennt, kann man diesen Hund darin fördern, aber auch nicht wieder überlasten. Jetzt muss ganz viel damit sein, damit der Hund jetzt wie beim kleinen Kind ein super Hund wird oder so, sondern damit er daran immer Freude hat und das auch immer nützen kann im Alltag. Und wenn das abgelesen ist, dann hat jeder im Alltag leicht, weil jeder hat ein Spielzeug, womit er spielen kann. Für mich ist es ein Spielzeug zu meditieren. Fundamental ist es, irgendwas am Computer zu machen oder organisatorische Sachen zu klären. Und für den Hund wird vielleicht irgendwas mit Apportieren oder Tragen zu tun, was er jetzt so mit sich bringt und öfter zeigt, sein, was man auch in den Alltag reinbringen kann und Viertelstunde sich damit beschäftigt. Also da ist der Hund damit zufrieden. Ne?
Wenn man eben von Dienen spricht, dann meint man eigentlich immer etwas, was der Situation entspricht und eben förderlich und dienlich für sich selber und für die anderen ist. Ja, würdest du das auch so formulieren?
Ich würde das Dienen noch etwas vertiefen. Also Demut kommt für mich mehr da als Hauptwort rein, und zwar mit Mut zu dienen, also Mut zu haben, sich auf eine Ebene einzulassen, die man A nicht kennt und B kennenlernen möchte, um eine bessere Lebensqualität zu erreichen. Ne? Und auch wenn man bewusst ist, heißt es nicht, wenn ich ein Tier nach Hause hole, dass ich mit meiner Präsenz mit dem Tier kommunizieren kann. Klar, eine gewisse Präsenz ist da der Wahrnehmung des Tieres, aber die Zeichensprache, wie die Katze, diese Körpersprache, wie die Katze oder der Hund oder das Pferd gibt, ist ganz anders und ist unterschiedlich. Und diese Kommunikation in den Alltag zu vereinen, erfordert Mut, aus der eigenen Vorstellung rauszugehen, dass ich als Mensch es kann, mit diesem Hund irgendwie durch das Leben zu kommen, obwohl ich die Sprache gar nicht des Hundes oder des Pferdes kenne. Und das erfordert Mut. Mut, wirklich zu sagen, ich kann es nicht, wie ich das in diesem Moment, ich bin mit dem Hund aufgewachsen und ich habe gemerkt, dass ich mit diesem Hund gut kommunizieren konnte und der Hund bei mir war und es leicht war, aber ich sehe es an unterschiedlichen Rassen, dass je nach Rasse der Hund was ganz anderes braucht. Ganz andere Intensität von Aufgaben, die man dem Hund gibt, oder auch körperliche Betätigung, die man dem Hund gibt. Und das bedeutet nichts anderes, als dass der Hund das bekommt, was er braucht, dass es ausgewogen ist, dass es ein Gleichgewicht ist, wo der Geist gefördert wird und der Körper gefördert wird. Das ist genau wie bei uns Menschen auch. Wenn wir 8 Stunden irgendwie nur geistige Sachen machen und den Körper nicht betätigen, dann fühlt sich der Körper irgendwann schlapp und müde. Und die meiste Zeit verläuft bei den meisten Menschen so, dass sie mehr geistige Informationen in sich aufnehmen wollen, um weiterzukommen, und der Körper einfach unterversorgt wird. Dass man den Körper an letzte Stelle stellt, ja, das kann man mal machen, aber um Gleichgewicht zu halten, bedarf es beide Komponenten, wie den Geist und den Körper. Und der Geist kann sich nur so weit entwickeln, wie der Körper die Informationen des Geistes aufnehmen kann. Wenn man sich den Körper als Gefäß vorstellt, kann der Körper als offenes Gefäß so viel aufnehmen, je nach Öffnung des Gefäßes. So, kümmere ich mich um das Gefäß nicht, um diese Erweiterung, die nur durch Entspannung geschehen kann und die Entspannung auch in dem Maße gefördert werden darf. Und in welche Form der Mensch die Entspannung für den Körper nützt, ob er Yoga-Übungen macht, meditiert oder Sauna, das ist jedem überlassen. Aber das ist wichtig, um das, was der Körper aufnehmen kann und integrieren kann, nur dann geschehen kann, wenn er wirklich entspannt ist. Aber die meisten Menschen denken, je mehr ich weiß, desto weiter bin ich. Aber der Grieche sagt immer, da wo der Geist ist, muss der Körper nur nachkommen. Und der Körper kann nur nachkommen, wenn er diese Öffnung für das Wissen auf in sich aufnehmen kann. Und dafür müssen wir was tun.
Wie kann ich unterscheiden, ob es eine Idee ist, was ich jetzt meine, dass meinem Körper gut tut, oder kommt dieses Bedürfnis wirklich aus dem Körper, zum Beispiel nach irgendeiner Bewegung oder Sport oder frische Luft oder spazieren gehen oder was? Wie kann ich das unterscheiden?
Ich würde gar nicht nach dem Unterschied schauen, sondern eher, was tut meinem Körper gut, regelmäßig zu tun. Und obwohl ich jeden Tag meine zusammengestellten Übungen mache, gibt es Tage, wo ich sage, boah, heute das noch die Körperübung, also lieber doch nicht. Heute nicht. Aber ich weiß, wenn ich einmal diese Stimme höre, heute nicht, dann kommt nächsten Tag nochmal heute nicht. Das heißt, dass diese Stimme immer wieder nach vorne kommt, und da gehört es wirklich Konsequenz und Disziplin. Nein, ich mach's. Das ist wie beim kleinen Kind, was immer schreit und schreit und schreit und irgendwann sich mit seinem Schreien durchsetzt. Dann weiß es, oh, das habe ich mich bei diesem einen Mal durchgesetzt, mache ich nächstes Mal nochmal. So, und da erfordert es wirklich Disziplin und Konsequenz. Aber da würde ich jedem Menschen das überlassen. Wenn ich Fitness gerne mache, dann würde ich Fitness jeden Tag irgendwie machen. Das muss man ja nicht stundenlang machen. 20 Minuten reicht, den Körper zu betätigen. Ich mache zwischen halbe Stunde und 40 Minuten für mich die Übungen, weil ich sehe, während ich diese Übungen mache, viele Sachen, wie bei einer Meditation, plötzlich klarer werden und ausgerichteter werden auf etwas. Und wir helfen die Übungen auch, sind in gewisser Weise Vorbereitung für den Tag. Da kommen Ideen, da kommen Fokus auf etwas oder Richtung oder was auch immer. Das ist, irgendwas zeigt sich dann durch diese Übungen.
Was für Übungen machst du?
Also bei mir sind Übungen aus Qigong und Yoga und Fitness zusammengestellt, die sowohl für Gelenke, für die Meridiane und für Muskeln konzipiert sind, dass der Körper alles bekommt, was er beinhaltet, nämlich die Gelenke, die Energiebahn und die Muskeln.
Und variierst du das oder ist das jeden Tag gleich? Oder?
Also es gibt Grundübungen, die jeden Tag gleich sind, aber manchmal ist es so, dass es körperlich sich etwas verändert, wo etwas zwickt und eine Intensität sich aufbaut. Und in dem Moment, wenn eine Stelle sich offensichtlich zeigt, wandle ich die Übung ab. Und das geschieht, dass manche Bewegung absolut, die ich vorher noch nie gemacht habe mit meinem Körper, dann eine Übung kreieren, um an diesen Punkt dran zu kommen, um da meine Aufmerksamkeit mehr hinzulenken. Also ich merke, wenn ich meditiere, kann ich diesen Punkt erreichen, kann ich mich auch in diesem Punkt entspannen, dass es etwas, sich etwas weitet und es sich entspannt. Aber durch die Übung, die noch zusätzlich dazu kommt, fördert es, dass dieser Punkt, der sich dann öffnet und entspannt, mehr Kraft hat, um das Ganze zu transformieren, ne, rauszubringen.
Ja, und was ein Mensch körperlich macht, das hängt einfach mit den Neigungen zusammen. Ja, ne? Der eine kann gut Übungen im Zimmer machen, der andere braucht unbedingt frische Luft und Bewegung und draußen sein und jemand anders will wieder unbedingt Wasser haben und schwimmen, genau. Und ja.
Ja. Ich bin auch da nicht festgefahren mit meinen Übungen. Ich bin manchmal mit dem Fahrrad, bin ich dann eine Stunde unterwegs oder so, das ist, macht mir genauso viel Spaß.
Wir wollen auch ein Video machen über deine Übungen, das dann als DVD geben wird.
Ja.
Also da kommt dann demnächst nochmal was.
Ja.
Ich möchte nochmal zum Dienen zurück, weil ich habe das eben so beschrieben, eigentlich in der idealen Form, nämlich dass Dienen irgendwie die Hingabe an den Augenblick ist, das, was für die Situation passend und für alle Beteiligten dienlich ist. Aber wie ist das zum Beispiel ein Soldat im Krieg, der hat auch das Gefühl zu dienen, also seinem Vorgesetzten, der Gruppe der Menschen, mit denen er zusammen kämpft, vielleicht auch noch eine ideologische Idee, der er dient, aber aus einem weiteren Abstand ist das vielleicht unheimlich schrecklich, was er macht. Und also es kann ja eine Situation sein, ist das auch noch ein Dienen oder wie würdest du das sehen?
Aus seiner unbewussten Sicht ist das dem Dienen. Das ist, ich habe so da so einen Patriot, ne? Der total dem Staat und dem Land und dem Weltwebel und
dem eigenen Volk,
ja, so dient und alles geben möchte, damit das Volk befreit wird. Ne? Und es gibt unterschiedliche Soldaten und auch Kämpfer, die auf unterschiedliche Art gedient haben und dem Erde geholfen haben. Mandela, ne, hat auch den Leuten geholfen. Ja, mir fehlen jetzt nicht viele ein, aber da sind Menschen, die nicht unbedingt Waffe benutzt haben, aber mit ihrem Geist irgendwas eingesetzt haben und die Menschen aufgepusht haben und auch mitgezogen haben, damit irgendwas sichtbar wird und dass die Menschen befreit werden.
Ja. Ja, das ist ja von der Situation her auf jeden Fall was Positives, aber es kann ja auch sein, dass zum Beispiel ein Krieg geführt wird, wo man auch mit Abstand und mit einer in Anführungsstrichen objektiven Sichtweise sagt, der Krieg wird geführt für ein anderes Volk zu unterjochen oder auszubeuten oder für eine bestimmte Gruppe von Menschen zu bevorteilen. Mhm. Aber der Einzelne, der da drin steckt, der sieht das vielleicht nicht so und erlebt das, was er macht, dann doch als Dienen. Ne?
Ja, das ist, ich sage mal zum Beispiel Gandhi, das ist die gleiche Energie wie von einem Soldaten. Befreiungskämpfer. Er will etwas befreien, das ist die gleiche Energie. Ne? Nur der eine benutzt die Waffen, der andere benutzt seine Sichtweise und nimmt Anhänger, es läuft ein bisschen subtiler ab, aber es ist auch ein gewisser Einsatz, eine Energie eines Kriegers. Und was ist eine Energie eines Kriegers? Eines Kriegers Energie ist, wo er dient, um etwas verbessern zu wollen. Na, ein Krieger hat eine Fähigkeit, etwas zu verändern, weil er diesen Einsatz da hat. Wenn man nur die Essenz eines Kriegers sieht.
Und die kann man jetzt ganz unabhängig von dem Zweck und der Situation sehen.
Ja, also. Ja. Er sieht nicht, dass er jetzt jemanden umbringen muss und oder umbringen wird und was auch immer. Er sieht einfach nur das Ziel, damit es meinem Land besser geht. Aber das ist ja flach gegriffen, weil das, was er damit macht, wenn er andere umbringt, das muss er dann selber dann später verarbeiten. Ne?
Ja, Hingabe. Was ist für dich Hingabe?
Ja. Die Hingabe, also die Hingabe, das, was in dem Moment geschieht, das, was aus einem Menschen herausströmt, das ist eine Gabe, die er an dem Moment übergibt. Und das, was in dem Moment übergeben wird, ohne Erwartung, was ich in dem Moment gebe, es einfach so lasse, wie es ist, auch mich so lasse, wie ich bin, heißt für mich Hingabe. Zu lieben, was ist. Zu lieben, wie es ist. Zu lieben, wie ich bin.
Kann wirkliche Hingabe nur aus Stille heraus passieren oder ist das egal, ob man sich damit identifiziert oder nicht?
Ein Beispiel, also unser Vermieter, der 78 Jahre alt ist, der ein Bauer ist, um 6 Uhr morgens aufsteht, seine Pferde auf die Wiese rausholt, seine Hühner füttert, Eier aufsammelt, Frau Brötchen nach Hause mitbringt hin und wieder, den Hof regelmäßig sauber hält, heut und jeden Tag, egal ob es stürmt, regnet oder Sonne scheint, mit dieser Bereitschaft, es immer wieder zu tun, die aus ihm herauskommt, mit dieser Freude, ohne den Tag zu beschimpfen, das ist heute blödes Wetter, ich muss arbeiten. Oder mein Trecker ist kaputt gegangen, ich kann jetzt nichts was anderes machen. Dieser Mann, der die Dinge jeden Tag so annimmt, wie sie sind, und sich daran erfreut, mit 78 die Dinge getan zu haben, weil sie ihm einfach Freude machen. Dieser Mann, der würde nie sagen, ich handle aus einer Stille, ich identifiziere mich damit, damit kann er nichts anfangen. Er ist dankbar dafür, dass er mit 78 Jahren diese Dinge noch machen kann und sich daran jeden Tag erfreut.
Du meinst also, Hingabe passiert einfach.
Die geschieht mit dem Einklang mit dem, wie ich bin, mit dem, was ich tue. Und wie ich das empfange, was ich bekomme. Und ich bekomme jeden Tag etwas. die Situation, die Menschen, die Gefühle. Jeden Tag schenkt das Leben uns etwas Neues. Und entweder gehe ich in den Verstand und urteile darüber oder erwarte, dass es anders sein soll. Dann begebe ich mich auf eine Ebene des Leidens. Oder ich bin bereit, in dem Moment zu schauen, wie ein neugieriges Kind, was steckt dahinter? Was bringt es mir? Was kann ich da entdecken? Wie fühlt es sich an, wenn ich das mache? Wie fühlt es sich dann, wenn ich das mache? Dahin gehe oder was auch immer, damit spiele.
Gibt es irgendwas, was es fördert, sich hinzugeben? Oder sollte man gar nicht dran denken, das zu fördern oder nicht zu fördern, weil das könnte ja wieder sowas wie ein schlechtes Gewissen provozieren, dass man denkt, ich gebe mich nicht genug hin?
Ja, ja. Tja, also was mir in der Zeit geholfen hat, immer zu schauen, was schon da ist. Nur manchmal ist es einfach so, dass wenn der Verstand sich total aufgeplustert hat und total wichtig gemacht hat und ja, ein großes Drama produziert, dann ist die meiste Energie schon in diesem Szenario drin, dass der Mensch in dem Moment es nicht mehr sehen kann, was er wirklich noch in seinem Leben hat und was da ist. Dass das schwierig ist, aus diesem Moment rauszusteigen. Aber was mir dabei geholfen hat, ist, dass wenn diese Phase war, wo es noch nicht im Gleichgewicht war, mal Offenheit, mal die Stimme des Verstandes, mal wieder Offenheit, mal die Stimme des Verstandes, dann hat mir immer geholfen, zu atmen, reinzuspüren in den Körper, was ist wirklich hier? In diesem Moment. Und sobald ich mich dem Atem zuwende, ist es so, dass unmittelbar irgendwas im Körper wahrgenommen wird, wo die Aufmerksamkeit dorthin gelenkt werden kann und eine Weile damit sein kann und dann geschieht etwas im Körper, was sich ausdehnt oder Bewegung geschieht und das entzieht dem Verstand seine Wichtigkeit und man kommt mehr in den Körper hinein und dann, je mehr man in dem Körper ist, desto mehr entspannt man sich. Entspannt man sich mit dem, was er gerade oben produziert hat. Und durch diese Entspannung geschieht wieder ein offenes Empfangen. Das Gefäß öffnet sich für das, was gerade geschieht.
Also Entspannung ist immer positiv.
Ja.
Es sei denn, man steckt gerade in einer Situation, wo Anspannung nötig ist und Anstrengung.
Ich glaube, dass keine Situation Anspannung und Anstrengung benötigt. Also eine Spannkraft vielleicht ja. Aber Anspannung und Anstrengung ist immer etwas, was mit Widerstand gemacht wird. Also wenn ich zum Beispiel reite und eine bestimmte Körperhaltung aufrechterhalten muss, um dem Schritt des Pferdes mich anzupassen. Da muss ich eine gewisse Körperhaltung nehmen und dann erzeugt diese Körperhaltung eine Spannkraft. Das ist etwas Positives, weil A, dass das Rücken des Pferdes entlastet wird durch meine Haltung und meine Haltung entlastet mich da drinnen, damit ich mit dieser Bewegung des Pferdes fließen kann. Weil wenn ich anders sitzen würde, würde es mir in den Wirbelsäule reingehen. So, das heißt, ich bin dann in eine Spannkraft. Und eine Spannkraft können wir vom Stoff Minus und Plus sind im Gleichgewicht. Also wenn ich mich dem Pferd anpasse, passe ich mich der Bewegung an. Und wenn ich mich der Bewegung anpasse, bin ich im Fluss.
Und wenn man das nicht schafft, sollte man besser nicht reiten.
Ja, oder Unterricht nehmen.
Und hoffen, dass man das versteht.
Ja, es gibt manche Menschen, die wirklich reiten und nur Galopp reiten, weil sie zum Beispiel Trab nicht aussitzen können und der Trab nicht für die angenehm ist für die Wirbelsäule, was ich auch zum Beispiel nicht mochte, entweder Galopp oder Schritt. Das andere, dieses Rauf und Runter, hat es nicht so mehr entsprochen für diesen Bewegungsablauf. Ne? Und das heißt nicht, dass ich nicht reiten kann, sondern einfach diese Bewegung war für mich, hat sich nicht so weich angefühlt wie das andere. Ne? Ja, aber da sollte jeder schauen, wo er sich am wohlsten fühlt.
Du hast jetzt Vergangenheit gesprochen, das heißt jetzt kannst du alle Formen reiten, also, oder...
Ja, also ich konnte jede Schrittform reiten, aber am wohlsten habe ich mich wirklich, wenn das Pferd gegangen ist, entspannt gefühlt oder wenn das Pferd galoppiert ist. Dann kann man beim Galopp, macht man zum Beispiel leichten Sitz, wo man gar nicht das Pferderücken berührt, sondern man ist in leichter Hocke und das Pferd kann sich so bewegen, wie es will und wenn es stolpert oder was auch immer macht, was ein Mensch nicht sehen kann, wenn du dann in Galopp bist, dann kriegt man keinen Knall in den Rücken, weil man in diesem leichten Sitz ist. Man ist so ein paar Zentimeter über den Rücken des Pferdes. Das heißt, dass das Rücken des Pferdes entlastet ist und ich schone meinen Rücken, falls das Pferd stolpert.
Ist das nicht anstrengend, so in den Beinen, sich so
mit
hoch
der Zeit,
zu halten?
Ja, aber dann kann man wieder einen Schritt wechseln.
Na, ich kenne es, ich habe früher Sport geschaut, da gab es dann Galopprennen, wo die Jockeys da auch so drauf gehangen haben. Mhm. Also.
Aber das ist schon sehr extrem, weil die Streichbügel werden sehr kurz bei den Jockeys, die stehen fast. Ne? Also das ist so extrem ist das nicht. Beim Springen habe ich das erlebt, weil beim Springen hat man diesen leichten Sitz und da werden die Steinspügel ein bisschen höher gezogen und das geht schon nach 20. Runde merkt man das im Rücken, dass es einfach nicht natürlich ist. Ne? Für das Pferd ja, aber für einen Menschen so zu sitzen in dieser Hocke, das ist nicht natürlich.
Aber Springen an sich ist für Pferde natürlich und das machen sie auch gerne.
Ja, oder nicht? Ja, klar. Aber nicht Menschen.
Wie nicht Menschen?
Menschen für Menschen ist diese Körperhaltung auf dem Pferd ist nicht natürlich. Ne? Ja. Der würde das vielleicht ein paar Minuten irgendwo machen, wenn er im Garten ist, vielleicht in so einer Hocke sitzen, aber nicht so 20 Minuten oder eine halbe Stunde oder sowas. Das ist nicht natürlich. Ne?
Ist witzig, also jedes Interview mit dir kommen irgendwie Tiere drin vor. Ne? Das, ohne dass ich mir das vornehme, aber das... liegt immer so nah. Wie kommt das?
Das weiß ich nicht. Also es ist so, dass ich bereit bin, auch durch Tiere zu lernen und es interessieren mich auch die Körpersprachen der Tiere. Und ich sehe, dass die Tiere mir ein Universum eröffnen, was mich neugierig macht. Was mich neugierig macht, diese Körpersprachen die Tiere kennenzulernen und zu beobachten, auch damit zu sein. Ja, irgendwie ursprünglich fühlt sich das an, so würde ich sagen.
Sind Tiere irgendwie vollständige Mitwesen für dich oder gibt es da Unterschiede zu Tieren und zu Menschen, wie du das erlebst?
Ja, ich würde nicht sagen vollständige, eher klarer. Die Tiere sind einfach klarer, die sind nie so benebelt. Also wenn sie Signale so und so setzen, dann weiß ich, das Tier sagt mir das und das. Und wenn ein Mensch sich äußert, dann ist es manchmal verkleidet. Ne? Und das gefällt mir, dieses weniger Tamtam und echt, ja und deutlich. Ne? Das, was wir heute beim Spazierengehen gesprochen haben, dass manche Menschen so viel beschreiben, bis man am Ende sich fragt, was haben sie denn jetzt beschrieben? Und das macht ein Tier nicht. Ne? Ein Tier macht so und so und so eine Bewegung und dann weiß man, das will etwas nicht oder das sucht oder das braucht es oder dies und jenes. Das ist so direkt und so klar, dass es einfach ist. Das ist der Punkt, ne? Dass es einfach ist.
Ja, es ist unheimlich ehrlich. Also wenn ich jetzt denke, die Katze, wenn jemand da ist, den sie freundschaftlich verbunden ist, sei es eine andere Katze oder ein Mensch, dann hebt sich der Schwanz. Ne? Und sie kann sich nicht verstellen. Ne? Und manchmal hebt sich, wenn sie in die Nähe kommt, ein bisschen, also ist, weil sie vielleicht noch weiter weg ist, aber wenn sie ja näher kommt, dann richtig. Das passiert einfach. Da ist keine Möglichkeit, irgendwas zu verbergen. Ne?
Und das hast du ja heute bei dem Welpen erzählt. Erstmal, nö, den Onkel kenne ich nicht, da brauche ich jetzt erstmal nicht hin. Und irgendwann, wenn die Situation etwas sich entspannt für sie und merkt, dass du auch zum Rudel gehörst, dann macht sie ist in Interesse da, dann legt sie sich neben deinen Füßen und sagt, oh, da ist jetzt die Energie jetzt von dem Neuling. Mal gucken, wie es ist. Ja? Aber sie redet nicht distanziert, du, ich weiß es nicht und dies und jenes hält dich nicht auf Abstand, sondern sie sorgt für sich. Und irgendwann entscheidet sie, ach ja, da möchte ich jetzt die Erfahrung machen und sucht die Nähe dann. Ne?
Und, so offensichtlich, ja, ne? Und weiß selber, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist. Ne? Ne?
Und wir haben kleine Kinder an der Hand, guck mal, da ist Tante Frieda, geh mal begrüßen. Und der Kleine sagt, auch die Tante Frieda, die mag ich gar nicht und jetzt muss ich das machen. Was bringen wir den Kindern bei?
Dass sie Sachen machen, auch wenn sie es nicht innerlich richtig fühlen. Ja.
So, ne? Und deswegen dieses Verbogene, was in Menschen als eine Verhaltensform sich deutet, ist einfach sehr verschwommen. Ne? Also ich trage dicke Brille und wenn ich meine Brille nicht anhabe, dann sieht das so aus. Und bei einem Tier brauche ich keine Brille. Da spürt man sofort im Herzen, was Sache ist.
Ja, darum gibt es ja viele Menschen, eben auch die alleine leben, für die das Haustier wirklich sehr wichtig ist als Kommunikationspartner, also im weitesten Sinne oder überhaupt als Wesen, was da ist. Ne?
Ja. Und es gibt Tiere auch, ich habe einige Sendungen gesehen, die sehr, ja, wie soll man das sagen, hilfreich sind auch für den Menschen, wie eine Frau letzte Mal beschrieben hat, dass ihr Hund ständig sie auf die Brust gedrückt hat mit Vorderpfoten und gejammert hat und jedes Mal, wenn sie da war, hat gejammert und sie ist zum Arzt gegangen und hat man frühzeitig Krebs erkannt und konnte noch rechtzeitig gesunden. Also irgendwas bringen die Hunde oder Katzen oder Pferde mit sich, dass sie den Menschen helfen. Und ich kenne ein Therapiezentrum, wo Pferde sind mit ihrer Vorgeschichte, die auch traumatisiert waren. Und wenn Menschen in dieses Therapiezentrum reinkommen und gleiche Traumen hatten wie die Pferde, obwohl sie es nicht wissen, welche Pferde welche Traumen hatten, ordnen sich die Pferde genau den Menschen zu. Und diese Themen werden so bearbeitet. Ne? Also, dass die Menschen mit diesem Trauma sich das Pferd aussuchen, was ähnliches Trauma hatte, wenn es geschlagen war zum Beispiel. Und in dem Pferd, in den Augen, das gleiche Bild sehen, wie sie sich fühlen. Und in dem Moment geschieht Folgendes, dass der Mensch sich total auf dieses Pferd einlässt und öffnet und weint. Und die Therapeuten begleiten das, weil das Pferd in dem Moment dem Menschen das spiegelt, was noch angesehen werden darf, was sich öffnen darf, was geliebt werden darf. Und Menschen, die geschlagen worden sind von einem Menschen, gehen nicht zu einem Menschen zur Therapie, weil der Mensch für sie negativ besetzt ist. Dann gehen sie zu einem Tier. Na? Und einige. Und dann ist es so, dass das Tier diesem Menschen auch hilft, seinen Heilungsprozess zu fördern.
Und ist das für das Tier dann auch hilfreich oder kann man das nicht nachprüfen?
Also das was geschieht, also ich habe das jetzt bei meinem Pferd gesehen, das sehr, sehr, sehr sensibel war. Und ein Mädchen hier war, die auf Sonderschule war, die durch ihre Mutter sehr unter Druck gesetzt worden ist, noch besser zu werden und dies und jenes. Und bei dem therapeutischen Reiten, was ich hier eingeleitet habe mit ihr, habe ich der Mutter gesagt, geh mal Kaffee trinken, mach dir jetzt schöne Zeit. Und ich kümmere mich darum, dem Moment, wo die Mutter weg war, konnte sich das Mädchen öffnen. Und was ich gemerkt habe, dass das Pferd sich entspannt hat, aber in Bezug auf das Mädchen, weil das Mädchen sich auch entspannt hat. Und ich habe auch gesehen, dass in dem Moment, wo beide miteinander waren, eine gewisse Entspanntheit gekommen ist und wie so ein Ausatmen, jetzt darf ich so sein, wie ich bin. Na, das Pferd ist sowieso, wie es ist, mit seiner Vorgeschichte. Und mit dieser Vorgeschichte, die das Pferd mit sich bringt und wieder gut aufgehoben ist, kann er die Geschichte verarbeiten, aber diese Erinnerung bleibt. Also man spricht von Pferden, dass die Pferde Langzeitgedächtnis haben, noch mehr als ein Elefant die Sachen, die sie erfahren haben, in sich speichern. Und es ist tatsächlich so, dass sowohl als im Menschen und auch in einem Tier die Erfahrung bleibt. Aber der Zugang wieder für das andere kann sich verändern. Das heißt, wenn ein Pferd geschlagen worden ist und in gute Hände wiederkommt und der Mensch das erkennt und ihm hilft, sage ich mal, wieder rauszukommen und ihn zu desensibilisieren, sprich, wenn das Pferd die Peitsche sieht und wegläuft, weil er das kennt als Waffe und Bedrohung, mit dieser Peitsche oder Gerte anders umzugehen, zu streicheln und dies und jenes. Und er sieht, dass der Mensch nicht gegen ihn was verwendet. Dann kann das Pferd mit der Zeit sich fallen lassen und entspannen. Und wird wissen, bei dem Menschen, wo ich jetzt bin, dass dafür nicht benutzt wird. Es ist keine Garantie für niemanden, dass es nie wieder passiert. Aber so ist es einfach, dass man diesen Pferden wieder einen Raum öffnet, wo er Vertrauen gewinnt. Und Vertrauen jetzt nicht in andere Personen, sondern in das Leben. Dass jetzt ein anderer Raum für ihn da ist, wo er sich entfalten kann. Weil jedes Wesen entfaltet sich.
Das Leben möchte sich durch jedes Wesen entfalten.
Ja.
Schräg über dir hängt ein Bild von Jesus. Ist das ein Mensch, wo du sehr viel Hingabe spürst?
Ja, ich fühle mich Jesus nah. Und wo eine sehr starke Verbindung da ist zu einigen Worten, die er gesagt hat, zu dem Weg, den er gegangen ist, den Weg der Hingabe. Und der Weg der Hingabe ist auch der Weg durch das Fühlen dessen, was hier ist, dessen, was wie es hier ist. Das würde ich so kurz beschreiben. Und das, was mich an Jesus berührt, ist einfach, dass er mit den Menschen gewandert ist, gelebt hat und nicht irgendwo eine Hütte gebaut hat, wurde dann Oberhaupt war oder was auch immer, dass er einfach mit den Menschen war und immer wieder gesagt hatte, dass er zwar Gottes Sohn ist, wie wir alle auch Kinder sind, Gottes Kinder sind, aber auch ein Mensch. Und was gehört zu dem Menschsein? Zu dem Menschsein gehört das Fühlen. Das Fühlen, wie ich bin. Und wenn ich so bin mit den Gefühlen, wie sie sind in mir und mit ihnen offen bin und sie lebe und auch ausdrücke oder zeige, das ist ein Teil des Menschseins. Weil das göttliche Wissen haben wir alle in uns, die göttliche Weisheit wissen wir auch alle, aber es zu leben, auf die Erde zu bringen, in den Körper reinzubringen, bedeutet, das, was ich weiß, das auch umzusetzen. Und wie setze ich es um? Indem ich es erlebe. Und wie erlebe ich? Indem ich fühle. Und da sind wir wieder bei der Hingabe. Gott berührt uns durch die Gefühle. Jedes Mal, wenn wir etwas in uns fühlen, berührt uns Gott. Und wenn wir es nicht mal als Gefühle benennen und auch nicht mal den Gefühlen Namen geben, werden wir es erleben, dass eine Bewegung sich durch den Körper vollzieht. Und diese Bewegung ist die göttliche Energie, die etwas mit sich bringt. Und dass diese Gabe, die zu uns kommt, erfordert von uns eine Bereitschaft, es aufzunehmen, zu empfangen, ja dazu zu sagen, zu dieser Bewegung, die da ist.
Hast du die Resonanz zu Jesus schon als Kind gespürt, weil du bist ja in einem katholischen Land aufgewachsen, du bist ja bestimmt damit konfrontiert worden.
Also ich hatte sehr strengen Papa, der sehr katholisch ist und der mir gesagt hat, jeden Sonntag in die Kirche, Samstag war Rosenkranz beten, anderthalb Stunden auf den Knien. Und irgendwann, wo Papa Schichtwechsel hatte und am Sonntag nicht in die Kirche gehen konnte, bin ich Eis essen gegangen. Dann bin ich nicht mehr in die Kirche gegangen. Ich war froh, da nicht mehr hinzugehen. Ich habe gemerkt, dass es in den Kirchen, was ich auch später nochmal vor 3 Jahren erfahren habe, in Chesterhau, da war so ein Impuls, zu dieser Kirche nochmal zu fahren, und da ist das Bild von der schwarzen Madonna, wo alle Pilger hinfahren und da sich Krücken hängen, da Leute geheilt werden, wie auch immer. Und da habe ich erkannt, was ich nicht an der Kirche mochte. A, das Dunkle. B, überall Jesus auf dem Kreuz. Leidende Bilder. Und Pastor, der mit dem Rücken zu den Menschen spricht. Er liest etwas vor mit dem Rücken zu den Menschen aus der Bibel. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich die Kirche besucht habe, war noch eine Kommunion von Kindern. Und die Lehrer, die Kinder getrimmt haben, bleib so stehen, sag das jetzt nicht, guck jetzt dahin und dies und jenes. Alles verboten, das war nicht lebendig, das war starr, du musst dich dem Gott anpassen, Gott ist da oben und wir beten den Gott da oben an. Und er kommt irgendwann und erlöst uns irgendwann von den Leiden. Und eigentlich will der Priester damit sagen, ich weiß, wie es geht, komm zu mir, ich erlöse dir das. Und eigentlich hat er keinen Zugang dazu. Und das war so falsch, so, wenn man von falsch sprechen kann, so verbogen, so unecht, wo ich jetzt auf den Hund wieder zurückkomme. Total verschleiert. Ich bin mit starken Kopfschmerzen und körperlichen Beschwerden aus dieser Kirche rausgekommen. Ich habe da fast keine Luft gekriegt. So dermaßen eng und blind, was den Menschen erzählt wird. Aber es gibt Menschen, die da hingehen und gesund werden. Und da sagt Jesus, dein Glaube hat dir geholfen. Aber es ist nicht der Glaube. Glaube ist auch eine Vorstellung. Es ist eher, dass die Anbindung oder das Vertrauen, dass Gott da ist, dass ich es wahrnehme, das heilt mich in diesem Moment. Dass plötzlich sich etwas öffnet in mir und ich in diesem Vertrauen bin und diese Anbindung zu Gott wieder fühle.
Ja, trotz dieser negativen Erfahrungen der Kindheit, Ja, wie ist es dann gekommen, dass Jesus für dich trotzdem nah war?
Ja, das ist durch die Krankheit meines Sohnes gewesen, wo ich so total in der Verzweiflung gewesen bin und ich wusste, dass ich nicht zum Arzt gehen möchte, weil ich es gesehen habe bei anderen Menschen mit dieser gleichen Erkrankung, dass der Arzt nichts bewirkt. Und da war dieser Satz, dein Glaube hat dir geholfen. Da war dieser Satz gewesen und ich sagte, ja, ich habe diesen Glauben, Jesus, du hast Menschen geholfen, du hast Menschen geheilt. Wie finde ich es? Es war nicht die Suche nach Erleuchtung. Es war eher die Hilflosigkeit oder die totale Bereitschaft, alles zu verkaufen, alles aufzugeben, damit dieses Kind gesund wird. Was ich später festgestellt habe, dass es in mir Heilung dadurch auch geschehen ist. Diese Bereitschaft, dieses hundertprozentige Ja, hat mir in dem Moment etwas ermöglicht, dass ich innerhalb in dieser Bereitschaft, wo ich das gespürt habe, plötzlich ja, ein Blickwinkel sich öffnete, wo ich Heiler kennengelernt habe, spirituelle Lehrer kennengelernt habe, wo ich gesagt habe, ja, da möchte ich hin, das möchte ich hören, das, ich möchte das kennenlernen, ich möchte mehr davon. Und das war das, wo ich das gespürt habe, dass dieser Satz mir geholfen hat und dann folgte der nächste Satz, das, was ich in mir habe, habt ihr auch. Und das war so eine tiefe Verbundenheit und tiefe Wahrheit in dem Moment. Klar, der war doch ein Mensch, ich bin doch auch ein Mensch, also es muss in mir sein. Warum suchen die Menschen das woanders? Und da war die Bereitschaft, da wirklich zu schauen, wo ist es in mir? Und auch und da schon diese Bereitschaft, wo ist es in mir, hat sowas Starkes ausgelöst, dass ein Brennen in dem Herzen da war, eine Öffnung, eine Energie, die Marathonlauf und Sahara-Läufe und was weiß ich und Galopprennen insgesamt alles in dem Moment machen würde, um dahin zu kommen. Also das war wirklich sehr, sehr stark. Ja. Und im Endeffekt braucht man nicht irgendwo hin, um irgendwo hin anzukommen. Aber diese Bereitschaft, diese Zündung hat das ausgelöst, dass sich etwas in mir geöffnet hat, dass dieses Wissen nach und nach und das Sehen langsam an die Oberfläche kam.
Du hast eben das Kreuz in Kirchen erwähnt, also eigentlich denke eher negativ, nämlich eben als wo der leidende Jesus dargestellt wird. Du trägst aber selber ein Kreuz, versteckt dich ein bisschen unterm
Tuch. Das ist ein Ankh.
Ein was?
Ein Ankh.
Da muss ich mal gerade ein bisschen näher.
Ein Ankh hat hier oben eine Schlaufe.
Da. Aha.
Siehst du da hier?
Ja.
Das ist die Schlaufe.
Aha.
Und das ist das ursprüngliche Kreuz. Und ein Ankh ist das Lebenskreuz. In Ägypten hat man damit Menschen wiederbelebt. Das Kreuz des Lebens. Und Kirche hat das einfach platt gemacht und hat Kreuz des Todes übernommen. So wie Hitler das griechische Zeichen für Gott anders umgedreht hat für sich selbst.
Das heißt, das ist energetisch ganz anders, nämlich harmonischer und nicht so ein, Kreuzen der Energie. So ein
Kreuzen der keine verbundene Energie.
Mhm.
Also hier spricht man von zwei Schlangen, eine solare und lunare, von dem ägyptischen Tantra, die sich zusammentreffen ineinander und ihre rote Tropfen aussenden und sich verbinden, wo diese Verschmelzung geschieht. Und das nennt man hier bei uns im Gehirn wahr. Und das ist diese Kundalini, die aufsteigt und sich verbindet. Und dann bildet sie diesen Ankh. Und wenn man einen Ankh auf eine Stimmgabel drauflegt dann, und erregt diese Stimmgabel, dann klingt die Stimmgabel viel, viel länger, als wenn man sie ohne diesen Ankh drauflegt.
Und trägst du das, weil es dir gefällt, oder ist da auch ein energetischer Hintergrund?
Ja, das ist ja die Folge davon. Also die Folge davon ist ja so, dass in der Phase, wo sich bei mir alles geöffnet hat, auch eine Anbindung zu der Isis gewesen ist. Und Isis wird beschrieben als eine kosmische Mutter. Und die hat mit dem Ankh ihren Mann wiederbelebt, der durch seinen Bruder umgebracht worden ist, in Stücke geschnitten worden ist. Und sie hat die Stücke zusammen, also das ist die Geschichte, und zusammengeführt und mit diesem Ankh hat sie ihn wiederbelebt. Und dieses ist ja der eine hohe Priesterin gewesen, die die Menschen in diesen Wissen eingeweiht hat, in diese Wissen eingeweiht hat, das, was wir bedingungslose Liebe nennen. Ägyptisches Tantra, wo die Verschmelzung zwischen den Energien geschehen war. Alle, was die Menschen mit Tantra verbinden, ist Körperlichkeit. Mann und Frau, die spirituell entwickelt sind und machen miteinander Sex. Und das wird oft falsch verstanden. Und Tantra ist einfach die Verschmelzung von männlichen und weiblichen Polen. Und die Verschmelzung kann nur im Herzen geschehen. Wenn die Öffnung, sind wir wieder bei der Hingabe, für beides offen ist. Für die weibliche und männliche Energie. Die männliche Energie ist die solare Energie, die die Gefühle mit sich bringt wie Freude, Leichtigkeit, Kraft, alles halt, was positiv ist. Und dann die lunare Energie, die weibliche Energie, die negative Energie, die wir als bezeichnen, mit sich bringt wie Verzweiflung, Trauer, Mangel, Angst, Machtlosigkeit. So. Und wenn man beide Energien nur als Plus und Minus betrachtet, ohne sie zu benennen, braucht der Körper. Und wenn er für beide offen ist und sie nicht wertet, entsteht eine Spannkraft. Da sind wir wieder bei dem Strom. So, und das ist das, was halt in einem Menschen geschehen kann oder geschieht, wenn sein Herz offen ist für beide, ja, Pole in sich, ne?
Du hast also ein Bild von Jesus dort hängen, aber nicht von Samarpan, obwohl ich durch Gespräche mit dir weiß, dass das doch auch ein spiritueller Lehrer ist, wo du viel Hingabe spürst, oder?
Samarpan habe ich im Schlafzimmer stehen. Ja, da habe ich nicht stehen. Ja, ich konnte nicht sagen, warum ich das nicht hier so aufhänge. Vielleicht ist das der Platz da, der wichtigste Platz. Platz persönliche, ich weiß es nicht. Bis jetzt hatte ich die Idee, nicht irgendwo aufzuhängen.
Aber was er für dich bedeutet, was du da fühlst, möchtest du nicht drüber sprechen?
Doch, das gerne. Also das ist... ich fühle mich Samarpan sehr verbunden, weil ich eben auch diese Jesusliebe spüre, die er auch an die Menschen ja, weitergibt. Diese Hingabe, die Geduld und ja, das Menschliche, vor allem das Menschliche. Ganz einfach das Menschliche. Und praktisch.
Zum menschlich Praktischen gehört auch die Nahrungszubereitung. Und du hast am Anfang vom Interview erwähnt, dass du ein Buch geschrieben hast. Du hast gesagt Kochen, aber das stimmt eigentlich nicht. Es geht ja um Rohkost, wird also nicht wirklich gekocht, also mit 100 Grad, sondern mehr zubereitet, oder? Vielleicht kannst du mal was über das Buch erzählen.
Also bei dem Buch ist es einfach so, dass es vegane Nahrung ist, die gekocht ist. Also Rezepte, genau, und auch Kochrezepte, die auch in mediterrane Küche gehen oder feine westfälische oder orientalische Küche. Und es gibt auch Rezepte, die für Rohkost geeignet sind und auch glutenfrei. Also ich habe geschaut in meiner Entwicklungsphase, was mein Körper braucht und zu welchen Jahreszeiten mein Körper das braucht und vor allem welche Verfassung mein Körper im Moment ist und was er am meisten braucht. Und habe festgestellt, durch diese Zubereitung der Rezepte, dass sich dadurch jetzt eine roh-vegane Küche entwickelt hat, wo ja, zu 70% auch mehr roh gegessen wird, aber auch hin und wieder vegane Küche. Ne? Und beides im Gleichgewicht zu haben, also das, was ich jetzt im Moment erlebe, merke ich, dass der Körper damit gut zurechtkommt, nicht belastet wird und Energie immer da ist.
Wie heißt genau dein Buch?
Vegan ohne Moral.
Und es ist erschienen bei Books on Demand, oder?
Genau, das ist schon erschienen und hat vor allem 265 Rezepte. Das ist wirklich zum Ausprobieren und Experimentieren ganz toll. Vor allem, ich bin ein Mensch, der gerne etwas schnell und lecker haben möchte und nicht die aufwendige Rezepte aufschreiben möchte, sondern eher schnell und schmackhaft. Und so habe ich die meisten Rezepte, die da sind, es gibt klar ein paar komplizierte, aber die meisten Rezepte sind einfach schnell zubereitet. Und die Küche sollte nicht lange dauern, damit man irgendwann Spaß verliert am Kochen. Vor allem mit den Gewürzen zu spielen und auch sie wieder neu zu entdecken und aus diesen ganzen Szene der Geschmacksverstärker, die auch nur die Sinne des Menschen betäuben, auszusteigen. Und die meisten Menschen wundern sich, warum nehme ich zu, obwohl ich so wenig esse. Aber wenn ich eigentlich Bio esse und konventionell esse, was bespritzt ist oder auch mit Geschmacksverstärkern zubereitet ist, dann gewöhnt sich der Körper an eine gewisse chemische Geschmacksrichtung und nimmt nicht mehr wahr, was wirklich der Eigengeschmack von dem ist, was ist. Und dann verlangt der Körper immer nach einer bestimmten Geschmacksrichtung. Und so werden die anderen Sinne auch betäubt, so dass der Mensch immer etwas wählt, was nicht rein ist, sondern chemisch. Und das, was chemisch ist, wird von der Natur nicht verwertet. Und Natur ist der Körper. Das heißt, es lagert sich irgendwo im Körper ab und der Körper wird in seinem Stoffwechsel gehindert, sodass er eher lagert, als im Fluss etwas bringt. Und ich sehe die Sachen, die du auch heute kosten durftest, die natürlich zubereitet sind, in Bioqualität sind und die haben einen direkten Geschmack, wo du von dem Geschmack schon nach kürzester Zeit schon satt bist, weil du den Geschmack nicht erahnen musst, nicht irgendwie in eine Schublade ABC nehmen musst, weil das so konzipiert ist von der Chemie, sondern du hast den natürlichen, direkten Geschmack.
Ja, und du hast einen eigenen Garten, wo du die Sachen eben auch frisch von verwendest.
Ja. Und das ist ja, sag ich mal, unser Luxus, da in diesem Garten, soweit er uns die Sachen schenkt, je nach Wetterbedingungen, verfügbar zu haben und immer frisch zu pflücken. Mittlerweile ist es so, in Wintersaison, wenn ich Eisbergsalat beim Bioladen kaufe, weiß ich, wie alt der ist. Weil der Geschmack von sofort pflücken und sofort essen ganz anderer ist. Ne? Aber im Winter kann man keinen nicht anpflanzen. Ne? Das ist ja so. Und da in diesem Monaten. Das fängt ja schon im März an mit Feldsalat und Spinat und Mangold, wo wir uns darüber erfreuen, schon frische Salate zuzubereiten. Das ist, da sind wir letztes Jahr bis November ausgekommen. Das ist lange Zeit. Und einige Gemüse kann man einfrieren und dann Suppen oder Aufläufe machen. Das ist unser Luxus. Ja.
Ja, du dienst den Menschen aber nicht nur mit Kochbuch, sondern du bietest auch viele verschiedene Sachen an. Hast du Lust noch darüber zu sprechen, was du jetzt im Sommer und Herbst noch anbietest?
Ja. Also wir haben im Haus hier einen achttägigen Bewusstseinsentwicklungsprozess, wo die Menschen nicht nur Satsang oder Meditation erleben können, sondern auch gemeinsam kochen, gemeinsam wandern und auch sich praktisch im Leben hier erfahren können und lernen können, was ihnen hilft, im Alltag zu sich selbst zu kommen. Wir müssen nicht meditieren den ganzen Tag, wir müssen nicht auch immer zum Satsang fahren oder Satsang uns anzuhören. Wir können den Alltag als unseren Meister anerkennen und dadurch, wenn wir es anerkennen und mehr die Wachsamkeit für eigenen Körper und eigene Wahrnehmung schärfen, umso mehr können wir sehen, was uns nützt im Alltag, um mich besser wahrzunehmen oder zu mir zurückzukommen, zu nützen. Und da kann jeder Mensch innerhalb dieser 8 Tage sich selbst kennenlernen, wie der tickt. Weil die meisten Menschen sehen es nicht, weil sie jeden Tag funktionieren, ihre Sachen abarbeiten und die Zeit für sich selbst, was mir dienlich ist, sind wir wieder beim Dienen, zu nutzen. Ich kann erst dem anderen zutiefst dienen, wenn ich selbst mir diene, indem ich mich anerkenne, mich sehe und schaue, was mich fördert, um es leichter im Leben zu haben.
Gut, und ich habe gesehen, da gibt es aber auch Abendveranstaltungen hier im Haus.
Ja, die gibt es regelmäßig. Also wir haben Satsang jeden Dienstag hier. Dann haben wir Move and Relax 2-mal im Monat, wo die Menschen die Körperübungen, die ich zusammengestellt habe, mit uns gemeinsam üben können, erfahren können. Und dann gibt es Matrix Heilung Abend. Auch 2-mal im Monat. Und da können Menschen erfahren, und auch Heilmeditationsabend, das gibt es auch noch, Menschen erfahren auch, sich zu entspannen und zu sich selbst zurückzukommen. Und da sind so 4 Zugänge, wo jeder Mensch schauen kann, will ich reden, um etwas klar zu haben, will ich behandelt werden, um mich besser wahrnehmen zu können, will ich etwas für meinen Körper tun, damit ich in meinen Alltag das reinbringen kann, oder will ich mich einfach entspannen und das alles abgeben, indem ich meditiere. Also alle diese Zugangsweise können den Menschen helfen, zu sich selbst zurückzukommen. Und das ist immer, immer näher, immer näher. Wir können nicht, es gibt da kein Ende. Es ist immer näher bei sich.
Und Einzelsession bietest du an, ne?
Ja, Einzelsession und Einzelprozesse oder Paarprozesse. Ja. Da können die Menschen hier für 4 Stunden am Tag kommen oder für 8 Tage und jeden Tag 4 Stunden oder 1 Stunde und können auch zusätzlich bekocht werden, was ich auch gerne mache und wo mir es mir auch Spaß macht. Und ich sehe, dass die Menschen es nützen und dass es sie erfreut.
Und du bietest ja auch Veranstaltungen an anderen Plätzen?
Im Moment nicht. Also
Im Moment nicht.
Weil wir diesen kleinen Hund jetzt hier haben und auch der Hund an alles erstmal herangewöhnt werden muss. Und B, ist es einfach so, dass dieses Jahr durch das Buch viel Zeit es uns gekostet hat, die Dinge neu kennenzulernen und einzubringen und auch, dass es sich gezeigt hat, dass die Menschen jetzt mehr in das Haus hier reinkommen wollen. Also die weiten Fahrten haben wir dieses Jahr nicht. Also eine Fahrt haben wir, wo wir auf eine Durchreise sind, und das ist in Norddeich. Und da sind wir für 4 Tage da im Oktober am Meer. Und da können Menschen, die aus dem Norden kommen, in der Nähe sind, auch zu Einzelsession kommen. Und das ist vom 23. Oktober bis 27.
Also Retreat ist im Moment auch keins geplant, oder?
Doch, Winterretreat. Das ist jedes Jahr ab 25., ich glaube, bis zum 1. Januar.
Wo ist das?
Und das findet hier im Haus statt.
Ist das Satsang oder ist das was anderes?
Satsang, es ist Satsang, ja. Morgens Satsang, abends Satsang, und die Erfahrung, die wir hier machen, ist es einfach so, dass es bei diesem stillen Retreat so ist, dass morgens meistens Fragen sind und abends einfach Stille.
Okay. Gibt es noch, was du mitteilen möchtest jetzt im Interview?
Ja, dass ich mich freue, dass du uns heute besucht hast.
Ja, ganz meinerseits. Hier ist wirklich ein Haus der Lebensfreude. Also, es ist echt schön hier bei euch. Sowohl von dem Äußeren und ästhetisch und harmonisch das Haus und aber auch so von der Herzenswärme ist es sehr angenehm.
Das freut mich.
Okay, dann vielen Dank.
Ach, danke, dass ich da bin.